Wir hatten angekündigt, wir setzen die Diskussion fort zu ausgegangen von der Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland und dann auch der These, dass es sich, wenn verschiedene Dinge zusammengedacht werden, verschiedene Ereignisse bzw. Dinge, die ereignet worden sind, dann auch um etwas Umfassenderes handeln könnte. Da sind uns einige Widersprüche, beispielsweise zu dem Aufruf des EA Dresden aufgefallen, zum Tag X im Zusammenhang des sogenannten LINA-Prozesses. Nun ist heute eine Welle von Hausdurchsuchungen gegen die letzte Generation hinzugekommen, mit der Abschaltung auch der Website der letzten Generation durch die Polizei, durch das verfahrensführende Landeskriminalamt in Bayern. Wir oder ich begrüße Detlef Görger Schulze.
Hallo.
Hallo. Ich gehe immer davon aus, dass ich dich als Juristin vorstelle. Du hast da aber gewisse Einwände. Bevor wir darüber sprechen, begrüße ich auch unseren zweiten Kollegen,
Hallo.
wo ich auch nicht weiß, ob ich ihn als Juristin vorstellen kann, soll.
Kannst du? Kannst du?
Kann ich. Aber vielleicht, Detlef Georgia, steigst du ein?
Ja, also juristisch ist es kein Problem, mich Juristin zu nennen, aber ja, weil die meisten Leute das im Sinne von Staatsexamen ja verstehen, die ich nicht habe. Ich habe zwar ein paar juristische Unischeine und es auch nicht mein Selbstverständnis vor allem betrifft, würde ich doch gerne was sagen, noch dazu, was meine Sprechposition ist bei all den Sachen, die ich zum Recht sage und schreibe. Also mich interessiert das Recht aus politischer, politikwissenschaftlicher und wissenschaftstheoretischer Perspektive. Nicht so sehr aus einer justizpraktischen Ebene, auch wenn ich ab und an mal in eigener Sache Prozesse führe. Das heißt, mich interessiert weniger, ich sage das jetzt mal so ein bisschen despektierlich über die Justizpraktikerin, wie können Sachen zurechtgedreht werden, sondern mich interessiert zum einen die wissenschaftliche Güte oder vielmehr Nichtgüte von Versuchen, Sachen hinzudrehen. Und mich interessiert die politischen, zum Teil anpasslerischen, opportunistischen Implikationen davon, Sachen hindrehen zu wollen. Und das ist vielleicht nicht nur der Genauigkeit halber wichtig, sondern auch um den Status von so ein paar Thesen und Argumenten von mir, Kritiken, einordnen zu können und verstehen zu können.
Wie in der Volkswirtschaft kann man also genauer dann sprechen von dort dann politischer Ökonomie und in diesem Fall politisches Recht. Der Kollege vielleicht auch zu dieser Passage, vielleicht die eine oder andere Anmerkung.
Teile da Detlef Position zum Recht mit dem kleinen Unterschied, dass ich mir die Staatsexamen auch gegeben habe und so weiter, aber tatsächlich auch eher aus einer ja, politisch aktiven und politisch und theoretisch interessierten Position mich mit Recht auseinandersetze.
Ja, wir sind ja jetzt in dieses Gespräch gekommen, dadurch, dass ich quasi zwei Stränge verfolgt habe mit euch beiden. Einmal die ganze Radio Dreieckland-Entwicklung, zum anderen auch das LINA-Verfahren. Und zunächst muss man vielleicht auf die Sendung vom Montag zurückkommen, wo wir festgestellt haben, dass in dem Aufruf des EA in Dresden ungenaue Positionen hinsichtlich der Paragraphen, um die es geht in dem Verfahren, also die zugrunde gelegt werden in dem Verfahren, ungenaue Paragraphen genannt worden sind. Wer von euch beiden möchte dazu einsteigen?
Kann ja vielleicht noch mal sagen, was bei meiner Nachrecherche rauskam. Ich hatte mich ja am Montag, wenn das okay ist.
Ja, mach klar, logisch.
Ich hatte mich ja am Montag so ein bisschen verhaspelt, weil ich mir von der Frage überrascht war, und hatte mir das dann im Nachgang nochmal genauer angesehen. Und es ist also tatsächlich so, wie ich das am Montag dann schon in dem dritten Anlauf gesagt hatte. Es ist erstens ein Problem, dass in dem Aufruf aus Dresden zwei Sachen vermengt werden, nämlich dass es in dem dortigen Verfahren, also in dem Antifa-Ost- oder Lina-Verfahren, darum geht, dass die Angeklagten eine sogenannte kriminelle Vereinigung nach § 129 ohne Buchstaben gebildet haben sollen. Und dann wird sich aber in dem Aufruf bezogen auf angebliche oder tatsächliche Änderungen der Paragraphen 129a und b, also der Paragraphen über terroristische Vereinigung und über kriminelle und terroristische Vereinigung speziell im Ausland, also A ohne Buchstaben, 129 ohne Buchstaben und 129a beziehen sich auf kriminelle Vereinigungen im Inland und kriminelle und terroristische Vereinigungen im Inland und B auf solche im Ausland. So, das erstmal als Ausgangspunkt, das muss beides unterschieden werden. Das, man kann nicht sagen, dass wenn irgendwas an 129a und b geändert wurde, das relevant ist für ein Verfahren, wo es aber vielmehr um kriminelle Vereinigung geht. Dann wurde ja da konkret behauptet, es braucht nicht länger einen Nachweis über die Dauer oder die Art der Zusammenarbeit einer Gruppe, um diese als Vereinigung zu werten. Der erste Punkt stimmt definitiv nicht. Es steht weiterhin oder sogar jetzt vielmehr im Gegensatz zu früher im Gesetz drin, diese Struktur, die da als erstens Vereinigung und zweitens speziell als kriminelle Vereinigung klassifiziert wird, muss auf Dauer angelegt sein. Es gab früher sogar gar keine Definition im Gesetz. Die wurde 2017 reingeschrieben. Es stimmt, dass diese Definition zumindest nach der gesetzgeberischen Intention und vermutlich auch tatsächlich ein bisschen weiter ist, was vorher die Gerichte ohne Definition im Gesetz gesagt haben. Aber was man zumindest festhalten muss, früher war es halt eh nur Auslegungssache und jetzt gibt es halt konkrete Definitionen. Das scheint mir zumindest nicht rundherum schlecht zu sein. So, und dieses Kriterium auf Dauer ist halt weiterhin drin. Dann wird noch gesagt, die Art der Zusammenarbeit einer Gruppe müsse nicht mehr nachgewiesen werden. Das ist halt eine sehr unspezifische Formulierung. Es muss halt zumindest weiterhin nachgewiesen werden, dass deren Tätigkeit darauf gerichtet ist, Straftaten zu begehen. Und es muss weiterhin nachgewiesen werden, dass die irgendein übergeordnetes gemeinsames Interesse haben. Und so Sachen, die da jetzt ausdrücklich ausgeschlossen sind als Kriterien, Festlegung von Rollen, eine Kontinuität von Mitgliedschaft, das war auch früher nicht Definitionsmerkmal. Also in Bezug auf die Haft haben, hat die Bundesanwaltschaft, glaube ich, schon behauptet, dass die eine gewisse feste Arbeitsteilung hatten, weil es auch entsprechende Kronzeugen, Verräter gab, die dazu Sachen gesagt haben. Aber in Bezug auf RZ, wobei da gab es natürlich eh wenig Anklagen, weil wenig Leute erwischt worden sind. Aber da war, glaube ich, nie die These, dass es eine feste Arbeitsteilung gibt. Und trotzdem wurden die ja als terroristische Vereinigung klassifiziert. Und eine Kontinuität von Mitgliedschaft insgesamt oder auch der einzelnen Leute ist auch eine irrige Vorstellung, weil natürlich Leute aus der RAF ausgestiegen sind und neue Leute hinzugekommen sind und Leute erschossen worden sind und im Knast gestorben sind. Also so die Mitgliedschaft hat auch da gewechselt, ohne dass das den Vereinigungscharakter in Frage stellt. Und dann wurde ja noch in dem Aufruf behauptet, es würden jetzt auch Bagatelltaten ausreichen, um eine Vereinigung als Kriminelle zu klassifizieren. Auch das stimmt nicht, es ist sogar eher umgekehrt. Früher war eine kriminelle Vereinigung, also bis 2017, in dem ersten Ausgangspunkt jede Vereinigung, deren Tätigkeit oder Zweck auf irgendwelche Straftaten gerichtet war. Jetzt geht es nur noch um Straftaten, die im Höchststraf mit mindestens 2 Jahren bedroht sind. Es gibt nämlich so viele Straftaten, die mit weniger bedroht sind. Aber zum Beispiel, um einen Eindruck zu geben, eine Beleidigung hat eine geringere Höchststrafe und das, weshalb Peter Novak, Achim Schiele und ich im Zusammenhang mit dem Links-Unten-Verbot vor dem Landgericht in Berlin angeklagt waren. Wir sollen ja auch seinerzeit links unten unterstützt haben nach dem Verbot. Das endete langsam in der Verjährungsfrist. Das wäre halt auch nur mit 1 Jahr Höchststrafe zu dem damaligen Zeitpunkt bedroht gewesen. Also das hätte auch nicht gereicht, um uns gerade zu einer kriminellen Vereinigung zu klassifizieren. Und das war auch nach 2017. Wir hatten nach der Änderung 2017 zumindest, glaube ich, das weiß ich nicht genau, also wir hatten zumindest den Aufruf ja kurz nach dem Verbot geschrieben. Das war ja deutlich in der zweiten Jahreshälfte. Ich glaube, diese Änderung war schon noch vor dem G20-Gipfel in Hamburg. Also das zum Eindruck zu geben, was diese 2 Jahre praktisch bedeuten. Da gibt es also sogar eine Einschränkung des Begriffs der kriminellen Vereinigung quasi als Ausgleich für diese leichte Ausweitung des Vereinigungsbegriffs an sich. Und in Absatz 3 von Paragraph 129 steht in Nummer 2 weiterhin drin, dass Absatz 1 nicht anzuwenden ist, wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung sind. Also es gab zwar Änderungen und es gab auch eine gewisse Ausweitung des Vereinigungsbegriffs, aber es kann meines Erachtens nicht gesagt werden, dass das nun so die große Verschärfung ist, die grundsätzlich was ändert.
Ich frage mal auf die andere Seite, ob diese Rechtsauffassung, nenne ich das mal, geteilt wird.
Ich würde die Rechtsauffassung jetzt teilen, aber die, ich sag mal, bevor wir jetzt hier in die ganz tiefe Exegese gehen, würde ich ja sagen, und das ist ja das, was ihr diskutiert habt, glaube ich, ist die interessante Frage ist doch, sozusagen, ne, warum müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, dass der Aufruf zu dieser Demo, dass sich da eine falsche Information drin findet. Und jetzt, ich meine, die Dresdner Antirepressionsszene, sag ich mal, gehört ja doch zu den klügeren und sag ich jetzt mal, auch durchaus reflektierteren Teilen, sag ich jetzt mal, dieser, sich mit Antirepression und Repression befassenden Linken. Und man fragt sich jetzt, warum passiert denen sowas? Also warum schreiben die sowas? Und warum finden wir das wichtig, und sich damit auseinanderzusetzen? Weil ich meine, in so einen Aufrufen sind viele Sachen, die mal mehr, mal weniger richtig sind. Da könnte man ja jetzt auch sagen, naja Gott, haben sie sich über den Paragraphen gehört, was soll's. Und meine Antwort wäre ja, dass es schon eine sehr zentrale Frage ist, sag ich jetzt mal, wenn man auf das Antifa-Ost-Verfahren guckt, die Frage zu stellen, was passiert denn da? Ist das, ich sag jetzt mal, der Normalfall staatlicher Bekämpfung linker Strukturen, oder bildet sich da eine gesellschaftliche Entwicklung ab, eine politische Entwicklung und so weiter? Und ich glaube, eine Standard, also eine linke Standardantwort auf diese Frage ist ja, es wird immer alles schlechter und die Repression wird immer schlimmer. Und das mag ja sein, aber man muss es zumindest mal überprüfen und dann auch fragen, und warum wird sie schlimmer und was passiert da genau? Und das wäre ja der Punkt, sag ich mal, an dem man sich dann die Fragen stellen müsste, was hat denn das mit den Durchsuchungen heute zu tun? Ist das vielleicht Teil derselben Entwicklung, oder kann man dieses Antifa-Ost-Verfahren nur verstehen wirklich, wenn man es auch in Beziehung zu, was weiß ich, ihr habt es schon genannt, in die Media links unten, jetzt die, den Diskurs und das Vorgehen gegen und um die Klimaaktivistin. Vorhin wurde gesagt, ja, ausländische terroristische Vereinigung. Ja, die, ich meine, sag ich mal, der Hauptanwendungsfall von so, also gegen Vereinigungen gerichteter Paragraphen gegen Linke in Deutschland ist, soweit ich weiß, immer noch die kurdische Linke hier in Deutschland, die oder die, ja, die deutsche Linke mit kurdischem Hintergrund oder wie auch immer sie gerade also zu bezeichnen sind, die seit Jahren hart repressiert werden mit Vereinigungsverboten und so weiter. Also die Frage zu stellen, hat das und auch darauf zu gucken und so weiter. Und wie gesagt, ich habe da jetzt für mich noch gar keine Antwort, sondern ich würde jetzt mal sagen, das ist die Richtung, in die Untersuchung gehen muss.
Und wenn wir das, was wir ja aufgezählt haben, ne, Hausdurchsuchung, Radio Dreieckland, Eingriff dort in die Pressefreiheit, in die Media, Verbot, heute dann bei den Klimaaktivistinnen neben dem Überfall auf die Leute zum Teil im Bett und mit einer wahnsinnigen Anzahl von Polizistinnen in Wohnungen rein mit Waffen, offenbar auch gezogenen Waffen. Die vielen Verfahren wegen angeblicher PKK-Tätigkeit und so, wenn wir das alles zusammennehmen als juristischen Teil einer politischen Entwicklung, die sich unter anderem ja auch in massiver massiven Polizeiauftreten, zum Beispiel jetzt in dem faktischen Demonstrationsverbot hier in Hamburg am 1. Mai, für eine der Demonstrationen vollständig, für eine weitere teilweise äußern. Wenn wir das so zusammennehmen, lässt sich das so dann schon mal diskutieren. Ich würde dazu dann ja auch noch quasi auf so einer Zeitschiene als Zwischenmarke den G20-Gipfel hier in Hamburg setzen. Dilef Gorgia, was meinst du?
Also ich würde als grundsätzliche Überlegung zumindest mal in den Raum stellen wollen, diesen Spruch, nur wer sich bewegt, spürt seine Ketten, und eine Überlegung, die Stadtguerillagruppen in den 70er und 80er Jahren aufgestellt hatten. Also die RAF hatte in ihrem Konzept Stadtguerilla gesagt, es sei notwendig, im Blick zu behalten, dass, wenn sich Widerstand entwickelt, auch die Bedingungen von Legalität verändern. Und die belgischen kommunistischen Zellen hatten das so ähnlich formuliert und dann den Gedanken angeschlossen. Deshalb hat das nicht sehr viel Sinn, wo es rumzujammern über die Repression, sondern man muss eine Strategie entwickeln, wie man eine eigene Stärke dagegen entwickelt. Und wenn wir das jetzt mal, ganz unabhängig, ob das nun die konkrete Form bewaffneter Kampf oder irgendwas anderes ist, dann würde ich sagen, würde in dieses Erklärungsmuster reinpassen, der aktuelle Versuch des Staates, die letzte Generation zu kriminalisieren und speziell zu einer kriminellen Vereinigung zu erklären, weil die ja tatsächlich eine gewisse Mobilisierungsstärke und Aufmerksamkeit haben und auch nochmal ja sozusagen, ob nun was Besseres sei mal durchaus dahingestellt, aber zumindest irgendwie nochmal einen anderen Ansatz, eine andere Dynamik als diese vorhin sich schwächelnde traditionelle deutsche Linke, einschließlich dessen, was von der neuen Linken und autonomen und postautonomen Szene so übrig geblieben ist. Und dass insofern ich will jetzt nicht gleich sagen, Widerstand in dem Sinne von dem, wie das Ulrich Gemein auch mal definiert hat, aber zumindest eine neue Form von massenhaften und kreativen und sichtbaren zivilen Ungehorsam praktiziert, dass da der Staat natürlich darauf reagiert, ist klar. Und es gilt jetzt zu überlegen, wie sich da solidarisch zu verhalten werden kann, ohne politische Differenzen unter den Tisch zu kehren. Dieses Erklärungsmuster jetzt aber auch für das Antifa-Ost-Verfahren und für die RWL-Geschichte passt oder ob da andere Faktoren eine Rolle spielen, da bin ich selber skeptisch.
Gibt's dazu eine weiterführende oder Gegenposition?
Gegenposition. Also genau, ich würde erstmal anschließen sozusagen an deine Überlegungen jetzt zur letzten Generation. Das Interessante, sage ich jetzt mal, ist ja an der Stelle, dass man sich halt gerade so ein bisschen in Echtzeit angucken kann, wie da, sag ich jetzt mal, auch staatlicher, also innerhalb von so staatlichen Organen quasi Diskussionen ablaufen und eventuell ein Konsens darüber hergestellt wird, wie mit dieser neuen Situation umzugehen ist. Weil es gibt die Staatsanwaltschaften, die sagen, nervt, aber ist jetzt nicht sonderlich kriminell. Und es gibt, was weiß ich, die Staatsanwaltschaften Europäen und jetzt irgendwie Bayern, die sagen, boah, das ist kriminell und nahezu terroristisch. Und alles Mögliche dazwischen. Und das wird munter diskutiert. Und diese verschiedenen juristischen Maßnahmen, was weiß ich, Entscheidungen, Durchsuchungen und so weiter, sind auf eine gewisse Art und Weise auch Teil der Diskussion. Und das klingt jetzt ein bisschen zynisch gegenüber den Leuten, die jetzt gerade geratzt worden sind, aber es ist natürlich tatsächlich interessant, sich das anzugucken. Ja, eine neue politische Strömung, die auch nicht sich einfach nur die nächste Weiterentwicklung sozusagen einer alten, was weiß ich, wie was weiß ich, alles, was so aus der neuen Linken dann entstanden ist, bis hin, was weiß ich, dann irgendwie zu den Zerfallsprodukten der Postautonomen oder so, wo dann teilweise sehr klare Stränge durchgehen. Da taucht was Neues auf und offensichtlich ist das auch für die staatlichen Instanzen ein Fall. Nun ist die These der Leute da in Sachsen, ja, die sich mit dem Verfahren befassen, dass es in dem Antifa-Ost-Verfahren auch um die Ausweitung der Anwendbarkeit dieser Vereinigungsparagraphen geht. Ja, und da beziehen sie sich, und das ist, ich sag mal, das ist ja der Aufruf, vielleicht sogar der falsche Aufhänger für eine Auseinandersetzung damit, weil die meisten, die sich dazu äußern und sich damit beschäftigen, was sich da aus den entsprechenden solidarischen Zusammenhängen und so weiter, beziehen sich ja auf das eben nicht auf die geschriebenen Paragraphen, sondern eben auf deren Auslegung, Anwendung durch Generalstaatsanwaltschaft und Gericht. Und das ist natürlich halt ein Punkt, sag ich jetzt mal, die klassische linke These wäre ja zu sagen, okay, in Zeiten von Krise, sag ich mal, potenziell bedrohlichen Situationen wird die Repression angezogen, sozusagen das Ganze als präventive Konterrevolution. Ich meine, das ist nur beim Antifa-Ost-Verfahren mit der Konterrevolution meilenweit zu hoch gehängt, da es ja keine Revolution in Sicht gibt, aber ihr versteht, was ich meine. Und das ist ein bisschen, ist ja ein bisschen anderer Ansatz als diese RAF-Deutung, die sagt, okay, der Staat reagiert auf den stärker werdenden Widerstand oder auf den sich verändernden Widerstand, weil das ist ja weder bei Antifa Ost noch links unten und so weiter zu sagen, ja, da ist ja keine neue Qualität von Widerstand, die man vielleicht bei der letzten Generation noch verorten könnte, sondern da wäre ja tatsächlich, aber die haben, das haben wir ja auch bei den Polizeigesetzen nicht, ja, irgendwie diese Verschärfung der Polizeigesetze, auch die Einschränkungen im Versammlungsrecht und so weiter, würde ja eher für so eine Deutung sprechen, als die, dass es darum geht, auf eine neue Qualität von Widerstand zu reagieren.
Ja. Präventive Konterrevolution, kann man das sagen?
Ja, also das Konterrevolution ist ja so, also ich sag mal, das ist so die alte linke Floskel, würde ich sagen, irgendwie, das mit der Konterrevolution ist nur ja weit zu hoch gegriffen, da, wie gesagt, ja keinerlei revolutionäre Gefahr besteht, aber trotzdem, sag ich jetzt mal, könnte es ja daran liegen, dass sozusagen bestimmte, also die Sorge vor bestimmten Krisenphänomenen dazu führt, dass hier repressiv angezogen wird, sage ich jetzt mal. Man muss vielleicht auch die Reflexion auf der Seite der staatlichen Beteiligten nicht zu hoch anhängen, sondern das ist ja teilweise auch eher reflexhaft und nicht wirklich tiefgründig durchdacht.
Detlef Georgier war ja von Anfang an etwas skeptisch, diese verschiedenen Fälle so zusammenzudenken oder zusammenzuführen in der Interpretation. Was würdest du in diesem Moment sagen, Detlef Georgier?
Ja, ich denke, das hat der Hannes schon in Bezug auf letzte Generation plastisch gesagt. Der Staatsapparat ist in dieser Frage halt gerade zumindest noch nicht vereinheitlicht, sondern es gibt unterschiedliche juristische Einschätzungen und unterschiedliche politische Kräfteverhältnisse je nach Bundesland, und entsprechend sind auch die Vorgehensweisen der Staatsanwaltschaften noch. Es besteht natürlich prinzipiell die Möglichkeit, dass das auf Bundesanwaltschaftsebene vereinheitlicht wird und auch diese ganze Konstruktion mit den Staatsschutzkammern und Senaten ist ja darauf ausgerichtet, es zu vereinheitlichen, aber im Moment gibt es auch in Bezug auf letzte Generation diesen einheitlichen monolithischen Willen nicht, und noch schwieriger finde ich, da noch das Links-Unten-Verbot und das Radio-Dreieckland-Verfahren reinzumengen, zumal das RWL-Verfahren sowieso kein 129a-Verfahren ist und das 129a-Verfahren gegen die vermeintlichen Betreiberinnen von Links-Unten ja sozusagen eher so nebenbei, neben dem eigentlich vereinträchtigen Vorgehen des Staates lief und am Ende eingestellt worden ist.
Wenn ich nochmal kurz reinhaken darf, mir geht es gar nicht darum, das sozusagen zusammen zu mengen, sondern ich würde eher sagen, es wäre mal interessant, es wäre wichtig, die Sachen halt nebeneinander zu halten, um, sag ich mal, durch, ja, was weiß ich, vergleichende Betrachtung auch vielleicht Klarheit zu gewinnen, weil das, sag ich mal, das Interessante am jetzt an der Radio Dreieckland Geschichte ist doch die, dass es jetzt es gibt das Verfahren gegen in die Media links unten. In den Media links unten als Medium wird zerschlagen. Es gibt nicht wirklich einen erfolgreichen Widerstand gegen das Verfahren. Jetzt findet die Durchsuchung, Radio Dreieckland berichtet darüber, jetzt findet da die Durchsuchung statt. Und dann wird auf einmal von einer anderen juristischen Instanz da eine Grenze hochgehalten und gesagt, nee, das war jetzt aber zu viel. Und ich glaube, für die Diskussion, die ja gerade geführt werden und so weiter, und halt, da ist ja auch der Sprung zur letzten Generation, und das ist aber auch, sag ich mal, für die Diskussion, wie man mit der Repression da in Sachsen umgeht, ist ja die Frage, was heißt denn das? Was heißt denn das, dass da halt ein anderes Gericht, eine andere juristische Instanz das offensichtlich anders sieht? Und kann man darauf irgendwas bauen? Und ich meine, es gibt ja, also was weiß ich, die letzte Generation, sag ich mal, baut ja weiten Teils auf sowas, ja, also die argumentiert ja extrem rechtsstaatlich und verweist die ganze Zeit darauf, dass das so nicht geht, und sag ich mal, hält ja offensichtlich die Hoffnung auf ein, was weiß ich, höheres Gericht, was dann irgendwann sagt, Kinder, irgendwie guckt mal die Verfassung, das ist hier alles Quatsch. Ja, sehr, sehr hoch. Und sag ich mal, wenn wir über Repression und die Wahrnehmung von Repression und den Umgang mit Repressionen reden, geht es ja auch um genau so eine Hoffnung und so weiter, sich auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite hast du in den Pol, was ich, in den Resten der Autonomen, die sagen, boah, das spielt überhaupt keine Rolle, das ist Staat und völlig egal, dass es da eine andere juristische Instanz gibt. Und ich glaube, wie gesagt, dass dieses Nebeneinanderhalten und dieses sich damit auseinandersetzen, was passiert denn hier, was passiert hier rechtlich, was passiert hier gesellschaftlich und wie steht das alles miteinander in Beziehung, dazu beitragen kann, da Klarheit zu gewinnen und vielleicht, sag ich mal, diese linken Mythen, die es dann in unterschiedlicher Art und Weise gibt, vielleicht auch zumindest zu einem Stück aufzulösen.
Ja.
Vielleicht an das Stichwort linke Mythen auflösen, anknüpfen wollen? Oder willst du eine Frage stellen?
Nee, mach mal.
Ja, also ich zeige dir den Vorschlag zu vergleichen und nebeneinander zu stellen, nicht für falsch, aber ich würde auf der historischen Ebene gerne noch so einen Mythos dekonstruieren. Dieser Mythos, den einer von euch beiden schon angesprochen hatte, es wird immer schlimmer, immer repressiver, und ich würde jetzt einfach mal so ein paar Stichworte, Beispiele aus der Entwicklung seit, sagen wir mal, um 68 herum in den Raum werfen. Wir hatten nur noch ungefähr bis zum Beginn der sozialliberalen Koalition noch einen Bundesgrenzschutz, der quasi militärisch orientiert war und auf den inneren Bürgerkrieg orientiert war. Und der noch Kriegswaffen hatte. Und das wurde dann abgeschafft und es fand eine Verpolizeilichung auch des Bundesgrenzschutzes statt. Andererseits gab es natürlich diese ganzen RAF-spezifischen Verschärfungen. Beispielsweise wurden da auch zwei Paragraphen, 180a und 130a, eingeführt, die sehr weitgehend in die Meinungsäußerungsfreiheit eingriffen. Die wurden dann aber 81 oder 82, als Gerhard Baum Innenminister und Jürgen Schmude Justizminister waren, wurden die dann wieder abgeschafft. Der 130a ist jetzt in anderer Fassung wieder eingeführt worden. Dann gab es 2002 wurde dann der Werbungstatbestand in den Paragraphen 129, 129a Du hast dich reduziert, es wurde die Sympathiewerbung rausgeschmissen und es blieb nur noch übrig Werbung um Mitglieder und Unterstützerinnen. Nun, außerdem wurde auch irgendwann noch zu der eigentlich ja unseligen Schröder-Fischer-Zeit auch diese Katalogtaten im 129 eingeschränkt. Es wurden unterschiedliche Stufen von terroristischen Vereinigungen geschaffen und für diejenigen, die sogenannte leichtere Taten begehen, wurde zusätzlich verlangt, dass sie geeignet sein müssen, irgendwie den Staat ernsthaft zu gefährden. Und das war auch der Punkt, an dem dann der Bundesgerichtshof gesagt hat, die militante Gruppe ist keine terroristische Vereinigung, sondern halt nur eine kriminelle Vereinigung. Und dann gibt es andererseits diese Verschärfung. Da ist, denke ich, aber auch vieles einfach, dass der Staat auf neue technologische Entwicklungen und Möglichkeiten und so weiter reagiert und dass nicht alles, was neu ist, unter dem Strich auch unbedingt gleich eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses, sondern es eher auch der Versuch des Staates manchmal ist, einfach mit der Entwicklung mit Schritt zu halten. Das heißt jetzt natürlich alles nicht, dass man das alles toll finden muss, was der Staat macht, aber ich würde, glaube ich, gerne einen Teil dieser linken Dramatisierungsrhetorik da rausnehmen wollen.
Genau, und ich glaube, ja, irgendwie, und ich glaube, um das zu tun, glaube ich, muss man sich grundsätzlich nochmal angucken, was ist Repression, wie, also, weil da gibt's ja, also welche Aufgabe hat das in der bürgerlichen Gesellschaft, wie ist es auch Teil dessen? Ja, also inwiefern ist das halt auch so ein bisschen der Normalzustand, weil ich glaube, das ist, also wenn man sich jetzt mal so reinversetzt in so letzte Generationsaktivisten gerade, ja, irgendwie dann, also und sich deren Verlautbarung anguckt, sagen wir, dann ist ja quasi die Razzia der Einbruch der Diktatur in den demokratischen Alltag. Und ich glaube, da kann man sich jetzt sehr lustig machen über die demokratische Naivität vielleicht der letzten Generation, aber ich glaube, da sind sie gar nicht so weit weg von ganz vielen anderen Linken. So. Und oder ich weiß nicht, ob die letzte Generation Linke sind, aber genau. Jedenfalls die Masse der Linken irgendwie, glaube ich, wie bewusst auch immer, nimmt das auch so wahr. In dem Moment, wo die Polizei die Tür eintritt, sozusagen, steht der Faschismus mit einem Stiefel in der Tür. Und ich glaube, da das speist.
Tut er ja auch.
Genau, das tut er ja auch. Ja, so, und das ist aber der Punkt sozusagen, aber das tut er sozusagen in seiner auch vorgesehenen und normalen Form erstmal. Also die Frage, wo bildet sich da etwas ab, was, ich sag mal, über den demokratischen Normalbetrieb hinausgeht oder Veränderungen in dem abbildet, ja, und tatsächlich wo man sagt, okay, so, jetzt wird's auch tatsächlich gefährlich, und wo ist es, sag ich jetzt mal, die halt auch eben der demokratischen Gesellschaft inhärente, oder der staatlich verfassten demokratischen Gesellschaft inhärente Brutalität. Und sag ich mal, ich glaube, das ist eine Frage, die zumindest im Alltagsbewusstsein einfach der meisten politisch aktiven Leute, sind da nicht viele Gedanken drauf verschwendet worden. Und das speist, glaube ich, diese linken Mythen ganz stark oder stützt die. So. Und das und macht es dann natürlich schwierig, tatsächlich zu erkennen, inwiefern Veränderungen in der Art und Weise, wie Staatsapparate organisiert werden oder wie sie mit Widerspruch und Einspruch gegen diese Gesellschaft umgehen, sich verändern und was Neues und potenziell Gefährlicheres darstellen.
Ich würde vielleicht an der Stelle mal aus den heutigen Presseveröffentlichungen zu den Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation entnehmen, dass die Argumentation dieser bayerischen Sonderstaatsanwaltschaft immer zum Ausgangspunkt nimmt, dass sie so viele Anzeigen aus der Bevölkerung gekriegt haben, vermutlich von AutofahrerInnen. Und das verweist ja darauf, dass man, wenn so ein demokratischer Illusionsdiskurs unterwegs ist, sich angucken muss, in welchem Volk, in welcher Umgebung bin ich politisch unterwegs und oppositionell scheinbar nonkonform und wie setze ich mich damit auseinander?
Ja, mir fiel gerade noch diese Gramsci-Definition des Staates ein. Gramsci hat ja mal gesagt, der Staat sei Hegemonie oder Konsens gepanzert mit Gewalt. Und da kann man vielleicht auch vielleicht nicht besonders trennscharfe, aber eine gewisse Art von Faschismusdefinition in den Raum stellen. Faschismus ist es, wenn die Gewalt dominiert, und Demokratie ist es, wenn der Konsens dominiert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es dominiert weiterhin der Konsens. Und man sieht es halt auch gerade an dieser Geschichte mit den Anzeigen, die du angesprochen hast, auf die sich die Generalstaatsanwaltschaft in München bezieht. Es ist nicht einfach eine Sache, die eine bestimmte Tendenz oder Fraktion im Staatsapparat gegen die Bevölkerung durchzieht, sondern es gibt sogar ein Rufen von Teilen der Bevölkerung, die dieses stärkere Eingreifen fordern. Und es gibt ja auch dieses Phänomen der gewalttätigen Angriffe von blockierten Autofahrerinnen. Das ist ja eine rabiate Vorgehensweise, die es gegenüber den Sitzblockaden der Friedensbewegung nie gab. Und nur insofern, also das müsste man vielleicht nochmal diskutieren, ob das nicht vielleicht sogar das größere Problem ist, die Rechtsentwicklung auf der Ebene der Aktivbürgerschaft als die Rechtsentwicklung im Staatsapparat, und ob nicht eher sogar da drin Teile des Staatsapparates ein mäßiges Element sind, also was ja auch eine Veränderung gegenüber früher ist. Es gibt ja heutzutage teilweise 129a-Verfahren gegen rechte Strukturen. Das war ja lange Zeit nicht üblich. Mir fällt mir das nicht ein.
Ja, ich dachte.
Und ich meine, an der Stelle ist ja halt irgendwie die, bevor es jetzt das Antifa-Ost-Verfahren so ganz aus dem Blickwinkel rutscht. Ich meine, das ist ja halt schon der Punkt, unter dem man sich halt irgendwie auch dieses Verfahren angucken muss. Dass Antifa in Sachsen, bei aller Kritik, die in der politischen Praxis geübt werden kann und muss und zu geeigneter Zeit auch getan werden sollte. Aber natürlich ein Einspruch gegen gesellschaftliche Verhältnisse, die in diesem Bundesland entstanden sind und die halt nicht nur durch Staatsapparate bestimmt sind, sondern in der das Agieren der Staatsapparate ermöglicht wird durch eine gesellschaftliche Verfasstheit, in der halt das, was man so als demokratischen Widerspruch oder sowas labeln kann, halt irgendwie kaum wirkungsmächtig ist. Und ja, das wäre halt auch, wäre natürlich halt auch ein Punkt, unter dem man sich das angucken muss. Inwiefern drückt sich in diesem Verfahren, ja, und wie gesagt, und da habe ich jetzt keine Antwort, aber ich denke, das ist was man gucken muss. Inwiefern drücken sich da diese gesellschaftlichen Verhältnisse aus? Oder inwiefern ist es halt, sag ich mal, das zielgerichtete Agieren staatlicher Instanzen gegen einen wahrgenommenen Gegner? Oder und das kann ja auch beides zu Anteilen sein und so weiter. Aber da würde ich dir recht geben, also dass man das in der Zusammenschau sehen muss mit dem Agieren der Bürger, ist auf jeden Fall richtig.
Ich wollte genau dahin. Wir haben ja in Sachsen Kommunen, Orte, Landkreise, die quasi, wo das öffentliche Leben von militanten Nazis bestimmt wird, auch in Thüringen übrigens, und nicht gegen den Willen der Mehrheitsbevölkerung dort, sondern oft unter dem Beifall der Mehrheitsbevölkerung. Wie weit sich das in dem Verfahren ausdrückt, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht wirklich vollständig beurteilen, kann aber eine Rolle spielen auch in diesem Verfahren. Zumindest geht es ja, was die Härte des Agierens der Bundesanwaltschaft angeht, geht es ja ganz offensichtlich durch, wie sagt man, wie ein warmes Messer durch ein Stück Butter. Also es gibt ja eigentlich keine öffentliche Aufmerksamkeit und Regung zu diesem doch eigentlich spektakulären Vorgang.
Mir fiel jetzt gerade noch ein Faktor, der, glaube ich, auch berücksichtigt werden muss, gegen die Vorstellung, dass es irgendwie so ein großes, starkes Subjekt gibt, was sich das alles vorher plangenau ausdenkt und dann durchzieht, ist der Faktor Zufall bzw. Pech. Also du hattest mir ja den Link aus der Taz mit dem Artikel von Konrad Litschko vom 20.04. geschickt. Da steht drin, dass die Zuspitzung dieses Ermittlungsverfahrens gegen diejenigen, die da jetzt angeklagt sind, dadurch zustande kam, dass die relativ zeitnah nach einer der Aktionen sozusagen nach Darstellung der Bundesanwaltschaft auf dem Rückweg von der Aktion erwischt worden sind. Und das ist ja eine gewisse Ähnlichkeit auch wieder mit dem vorhin schon erwähnten MG-Verfahren, wo die Leute halt auch unmittelbar sogar nachdem sie auf dem Gelände waren, schon auf dem Weg dahin verfolgt worden sind und dann danach festgenommen worden sind. Also das heißt sozusagen einfach, ein Teil dessen, wann Repression zuschlägt, hängt halt auch davon einfach ab, wann Leute erwischt werden.
Ja, aber was sagt das?
Man sollte sich nicht erwischen lassen, wenn man bestimmte Sachen macht.
Ja, das gehört dann ja vielleicht schon zu dem, nach dem Prozessausgang vielleicht nochmal nachzutragenden kritischen Momenten. Das wollen wir vielleicht dem Ausgang nicht vorwegnehmen. Ähm, Frage, die wir mit Beginn dieser Sendung und uns so ein bisschen als Leitfrage, welche in der Untersuchung dessen, was diese Momente der Repression, der verschiedenen Momente der Repression betrifft und auf Parallelitäten hin sich anzuschauen, haben wir sie so weit erschöpfend bearbeitet hier heute?
Nee, das können wir ja nicht. Also ich glaube, da müsste man sich tatsächlich, also wenn ich das jetzt wirklich konkret machen würde, dann würde ich mir ja, also müsste ich mir ja zum einen tatsächlich mal nochmal vertieft die Entwicklung der Diskussionen angucken und auch, was soll ich, der Kipppunkt, also was soll ich, bei der letzten Generation zum Beispiel ist es ja relativ klar, die Aktion, die sie damals in dem Berliner Flughafen gemacht haben, weil danach geht das Terrorismusverfahren los, nicht Terrorismus, kriminelle Vereinigungsverfahren los, sozusagen, nachdem der, sag mal, wirklich substanzielle Angriff, wenn man mal irgendwie dieses Vokabular benutzen will, auf strategische Infrastruktur stattgefunden hat und so weiter. Und dann wird geguckt, irgendwie, und dann haben sie mal in der Pipeline rumgespielt und so weiter. Super, nehmen wir das mal. Und sozusagen muss man sich halt die gesellschaftlichen Debatten darum, die Praxis auf der Straße angucken. Man müsste tatsächlich auch nochmal in das Antifa-Ost-Verfahren reingehen und sich da tatsächlich irgendwie die Prozessführung seitens der Generalstaatsanwaltschaft, der Umgang des Gerichts damit und halt die Diskussionen darum angucken. Und also warum ich das also vielleicht anders als Detlef Georgia irgendwie auch eher die Sachen näher beieinander halt ist. Ich finde, alle diese Verfahren haben unglaublich viel Symbolik in sich. Also die werden von einem Teil der also staatlicherseits auch unglaublich symbolisch geführt. Ja, was weiß ich, da wird die Hauptangeklagte im Antifa-Ost-Verfahren, diese absurde Hubschraubernummer, ja, wo es die quasi nur für die Presse war, irgendwie ähnlich jetzt bei der letzten Generation auch in die Media diese Geschichte, man brauchte ich kriege jetzt die Diskussion davor nicht mehr rum irgendwie, aber es gab eine gesellschaftliche Diskussion, wo klar, oder eine politische Diskussion, wo das Heimatschutzministerium irgendwie jetzt mal gefährliche Linke brauchte. So, und das und das ist ja dann andererseits der Bruch zum Beispiel zu diesen Verfahren gegen die kurdische Linke, die eigentlich mit kaum Öffentlichkeit geführt werden und mit im Vergleich drastischen Strafen, also ich meine, da gehen ja regelmäßig Leute halt tatsächlich in den Knast, so was wir jetzt bei der letzten Generation ja nicht zumindest im Moment annehmen, dass da demnächst Leute für 5-6 Jahre hinter Gitter gehen. So. Und so. Gut, das droht bei Antifa Ost, aber nicht, aber da hat es diese Symbolik. Und das ist vielleicht so, dass dieser interessante Unterschied zwischen Verfahren, wo quasi auch ein symbolisches Theater aufgeführt wird, und andere, bei denen es einfach um effektives Einsperren geht, das ist auch was man sich angucken muss. Und da können wir hier meines Erachtens nur anreißen, dass man sich das angucken muss. Wir können das hier aber in der Zeit, die wir hatten, gar nicht in der Tiefe machen.
Ich würde als nicht unwesentlichen Faktor die Einschüchterung und der Wille zur Einschüchterung bei diesen Momenten mit hinzuziehen. Allerdings haben wir jetzt nur noch 2 Minuten.
Ich würde, glaube ich, damit es jetzt nicht zu nett zum Start ausfällt, vielleicht noch sagen wollen, was jetzt auch nach Abzug der Dramatisierung noch an 129, 129a, 129b zu kritisieren ist. Das wäre erstens, das scheint mir jetzt in dem Dresdner Verfahren nicht so eine große Rolle zu spielen, die Überbrückung von fehlenden Beweisen. Also da wird ja das Grundkonstrukt dieser drei Paragraphen ist ja. Steht die Leitung noch?
Hallo?
Hallo?
Ja?
Hören auf Sendung?
Bist du da?
Ja.
So, die andere Leitung.
Bei mir piepte das zwischendurch ganz stark und ich hörte nichts mehr.
Die andere Leitung
ist also noch mal kurz sagen, was nach Abzug der Dramatisierung an Kritik an den Paragraphen 129 bis 129e übrig bleibt, aber b übrig bleibt. Das erste ist die Funktion als Überbrückung von fehlenden Beweisen und damit als Vorverlagerung von Strafbarkeit. Leute können halt wegen der bloßen Mitgliedschaft verurteilt werden, ohne dass ihnen konkrete Taten nachgewiesen werden müssen. Das scheint mir jetzt in dem Dresdner Verfahren nicht so eine große Rolle zu spielen, wenn die Leute da mehr oder minder nach einer Aktion erwischt worden sind und wenn auch in diesem Dresdner Aufruf, den wir am Anfang diskutiert hatten, steht, es fand da eine lange und detailreiche Beweisaufnahme statt. Also da scheint es ja tatsächlich konkrete materielle Beweise zu geben und es steht ja auch in dem Aufruf drin, im Kern geht es doch gar nicht um den Tatbeweis nach dafür, dass die eine oder andere Person an Körperverletzungen beteiligt war. Also da gibt es halt die Taten und es käme eigentlich darauf an, entweder zu begründen, die waren politisch richtig aus diesen und jenen Gründen oder da ist was anders gelaufen, als es geplant war. So, aber zurück zu, was bleibt die Kritik an diesen Organisationsdelikten? Das Zweite ist, das ist ja auch richtig an der Kritik in dem Aufruf, die Ausforschungsfunktion, weil es, das hatte ich ja beim letzten Gespräch schon erläutert, lauter zusätzliche Ermittlungskompetenzen schafft, wenn nach § 129 fortfolgende ermittelt wird. Mhm. Und das Dritte, was jetzt nicht direkt an dem Gesetzeswortlaut anknüpft, aber was bei der RAF eine große Rolle spielt, es war damit immer auch verknüpft, dass in Bezug auf die RAF anhand von Kronzeugen, Verräterinnen-Aussagen unterstellt worden ist, die RAF habe alle Aktionen kollektiv diskutiert und deshalb sogar auf der Ebene der anderen Straftatbestände es dadurch leichter wurde, Leute zu verknacken, an denen sie konkret nicht oder nur am Rande beteiligt waren. Ob das jetzt bei dem Dresdner Verfahren eine Rolle spielt, weiß ich nicht, das habe ich dazu nicht genau genug verfolgt. Mhm. Ob das bei der letzten Generation dazu führt, dass Leute für Sitzblockaden, an denen sie nicht teilgenommen haben, mit verknackt werden, erscheint mir jetzt auch ein bisschen unwahrscheinlich zu sein. Diese drei Punkte, die auf alle Fälle kritisch im Auge zu behalten sind.
Die sind rübergekommen, Detlef Jorga. Bei der letzten Generation, zum letzten Punkt noch kurz. Ausdrücklich sagt die Staatsanwaltschaft, dass sie die Mitgliederzusammenhänge ausforschen will. Das deutet natürlich auf die Möglichkeit hin, dass sie alle zusammen kriminalisiert werden. Wir müssen schließen. Vielen Dank dir und dem Kollegen gebe ich das nochmal nach der Sendung mit auf den Weg. Den Dank für die heutige Gesprächsrunde. Ich denke, spätestens nach dem Urteil und den entsprechenden Aktivitäten macht es Sinn, das nochmal alles aus der Perspektive des erfolgten Urteils gemeinsam zu betrachten. Vielen Dank, Detlef George.
Ja, ich danke.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.